Ja, ich freue mich sehr, dass ihr euch sogar an einem Samstagnachmittag aufgemacht habt. Ich weiß, was da in Baden-Württemberg alles zu tun ist am Samstagnachmittag, ja. Aber ihr habt euch losgerissen und seid gekommen und ich hoffe, dass ihr es auch nicht bereut. Wie angekündigt, soll es heute um das Thema Kommunikation in der Ehe gehen. Und ihr denkt, ja, in so einem Ambiente, da kann man gut kommunizieren. Da stört niemand, keine Kinder, die am Rockzipfel hängen und kein Handy klingelt womöglich. Und da kann man gut kommunizieren. Aber im stressigen Alltag, der turbulent sein kann und immer wieder ist, da die Kommunikation aufrechterhalten und tief genug führen. Nun, die Bibel ist kein modernes Lehrbuch zum Thema Kommunikation. Wenn ihr so etwas sucht, da gibt es so einen Fachmann, der heißt Schulz von Thun. Vielleicht haben einige schon Bücher von dem lesen müssen in ihrer Berufsausbildung. Aber die Bibel hat eine Menge zu sagen zum Thema Kommunikation. Ich möchte sogar behaupten, die Bibel ist Kommunikation. Und hier in Jakobus 1, Vers 19 wird die gesamte Lehre der Bibel zum Thema Kommunikation wie in einem Brennglas zusammengefasst. Da schreibt Jakobus: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Darf ich das nochmal sagen, weil es so kurz ist, und versucht mal, das wirklich aufzunehmen. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ihr kennt alle diese Redewendung, die heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Hat Jakobus von Schweigen gesprochen? Wir haben es extra zweimal gelesen und ich habe euch gebeten, versucht mal das aufzunehmen. Jetzt habe ich euch reingelegt, ja? Glatteis bei 18 Grad oder 19 Grad plus oder wie viel es immer ist. Reden ist Silber, Schweigen geht überhaupt nicht. Das ist Tabu, das ist verboten, das zerstört alles. Schweigen ist Gift. Zuhören ist Gold, schnell zum Hören. Darum hat uns Gott zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Stellt euch vor, das wäre umgekehrt, das wäre nicht auszuhalten, ja? Und so können wir sagen, so müssen wir das auf die Ehe umformulieren. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn man mal so reintappt, das prägt sich ja dann besser ein, ja? Ich habe euch ein bisschen in die Falle geführt. Reden ist Silber, es muss geredet werden. Heute redet hauptsächlich einer, aber egal, in der Ehe, es muss geredet werden, Schweigen geht nicht und Zuhören ist Gold. So müssen wir das im Blick auf die Ehe umformulieren. Lasst mich ein paar allgemeine Dinge zum Thema Kommunikation sagen. Wir können nicht gleich so in das Thema reinstürzen. Dass wir überhaupt reden können, wir Menschen, ist Gabe und Aufgabe zugleich. Schaut, das ist ein Geschenk. Stellt euch vor, wir müssten heute den ganzen Nachmittag hier in diesem Raum verbringen und keiner von uns könnte reden. Natürlich können wir mit Blicken ein bisschen kommunizieren, mit Gestik, mit Mimik, mit Körperhaltung. Kann man ein bisschen kommunizieren, ja? Aber wie armselig wäre das, verglichen damit, dass ich Gedanken, die jetzt in meinem Schädel sind, mittels Schallwellen an eure Ohren senden kann und ihr nehmt das auf und wir kommunizieren auch jetzt beim Vortrag. Ich sehe, ob ihr leise den Kopf schüttelt oder mal nickt, ja? Ich sehe das alles von hier vorne, das müsst ihr wissen, ja? Und von daher, das ist doch ein großes Geschenk. Biblisch gesprochen ist das ein Merkmal der Gott-Ebenbildlichkeit. Gott ist ein Gott, der redet, der kommuniziert, der seine Gedanken mitteilt. Und er hat uns so geschaffen, uns Menschen, dass wir das auch können. Ihm gegenüber, aber auch untereinander. Und darum ist das so großartig. Tiere haben das in dieser Hinsicht nicht, in dieser selben Weise. Tiere haben auch eine gewisse Art von Kommunikation, natürlich, aber sie können doch keine Gedanken mitteilen dem anderen Tier. Das geht nicht. Aber diese Gabe hat Gott uns gegeben. Es ist aber auch eine Aufgabe, vor allen Dingen für den von den beiden Eheleuten, dem das Reden nicht so leicht fällt, der nicht so gern und so viel und so schnell und so mühelos redet, sondern der sich richtig überwinden muss, manchmal um zu reden, dem das gar kein Bedürfnis ist, der eben mehr introvertiert ist, der muss sich immer wieder entscheiden, ich will mich mitteilen. Gespräch bedeutet sich mitteilen, nicht nur etwas. Eine Information ist etwas, aber wenn man sich mitteilt, sagt man, was man denkt, fühlt, empfindet, hofft, wünscht, mag, nicht mag, dann kommt das Innerste nach außen. Man teilt sich mit. Und das Gegenteil von sich mitteilen ist eben Schweigen. Und wir haben eben gesehen, das geht nicht. Habt ihr mal in eurer Bibel beobachtet, dass wenn Gott geschwiegen hat, es fast immer Gericht bedeutet hat? Gott hat einmal im Leben Abrahams etwa 13 Jahre lang nicht mehr geredet. Und in der Zeit hat Abraham auch keinen einzigen Altar gebaut. Vorher finden wir ihn Altäre bauen, nachher wieder. In der Zeit nicht. Da hat er nichts mit Gott erlebt. Gott hat nicht zu ihm geredet. Und es war Gericht, weil er den fleischlichen Weg mit der Hagar zuvor gegangen war. Oder es gab sogar in der Geschichte des Volkes Israel einmal eine Periode, wo Gott 400 Jahre nicht mehr geredet hat. Nämlich von dem letzten der Schriftpropheten Maleachi bis zu dem letzten der Propheten Johannes dem Täufer. 400 Jahre grob, kein Reden. Auch das war Gericht, weil Israel sich im Götzendienst, im Baalsdienst verstrickt hatte, hat Gott nicht mehr geredet. Und das fürchte ich. Davor habe ich Angst, dass ich in eine Phase kommen könnte in meinem Leben, wo Gott nicht mehr mit mir reden kann. Das liegt nicht an Gott. Niemals. Gott will immer mit uns reden. Der will auch heute Nachmittag mit uns reden. Das liegt dann an uns. Dann haben wir die Ohren verstopft. Wenn ein Ehepartner, jetzt brechen wir das runter auf die Ehe, wenn er bewusst schweigt, das heißt, wenn er die Kommunikation abbricht, dann spielt er sich meist unbewusst als Richter auf. Er will den anderen abstrafen. Der hat etwas getan, was er nicht hätte tun sollen, oder er hat etwas nicht getan, was man sich gerne gewünscht hat, und jetzt wird er gestraft. Jetzt redet man nicht mehr. Ja, man sagt doch so, oh, mit dem rede ich nicht mehr. Der ist für mich Luft und ja, der ist für mich gestorben. Das wäre die gesteigerte Form. Und das dürfen wir nicht und schon gar nicht im Blick auf den Ehepartner. Gespräch bedeutet sich mitteilen, Gespräch bedeutet aber auch zuhören. Zum Gespräch gehört unbedingt das aktive Zuhören. Und wenn wir wirklich zuhören, dann wird das sehr wohltuend empfunden. Stellt euch vor, ihr redet mit jemand und der spricht und du stehst da und sagst, ja, dann wird er denken, oh, wo ist der denn in Gedanken? Der ist ja Lichtjahre entfernt. Dann fühlt man sich nicht wertgeschätzt, wenn man mit jemand spricht und der andere, der ist ganz weit weg. Man merkt es, er reagiert so. Und wenn man aber zuhört, wirklich zuhört, hört man, was der andere sagt. Man hört auch, was er nicht sagt, und man wird sogar hören, was er meint. Denn was er sagt und was er meint, das ist noch gar nicht unbedingt dasselbe. Da muss man sehr gut zuhören. Und der Franzose Tournier hat gesagt, die meisten Unterhaltungen auf dieser Welt sind Dialoge tauber. Das ist ein Satz, der hat es ganz schön in sich. Da dürft ihr gerne mal drüber nachdenken. Dialoge tauber. Als meine Frau und ich geheiratet haben, lang, lang ist her, in Kärnten haben wir geheiratet. Und da haben ein paar junge Leute einen Sketch aufgeführt, wie das so ist bei Hochzeiten dann, wenn das mehr bunte Programm kommt. Und die haben ein altes Ehepaar gespielt. Die haben sich irgendwas in die Haare geschmiert, dass sie so alt aussahen, ja, haben sich als alte Leute verkleidet. Und die saßen am Tisch und dann hat der Mann was gesagt zu seiner Frau und die hat aber nicht mehr gut gehört, schon akustisch, ja. Und die hat dann irgendetwas zurückgeantwortet und das ging ständig so aneinander vorbei. Und das war lustig, alle haben gelacht. Aber in der Ehe ist das überhaupt nicht lustig, wenn das so aneinander vorbeigeht. Überhaupt nicht. Und das ist vor allen Dingen, wenn die beiden nicht gelernt haben zuzuhören. Und ihr lieben Ehemänner, ich möchte euch bitten, lernt gute Zuhörer zu werden. Ich sage euch, Frauen schätzen das außerordentlich, wenn der Mann gelernt hat, ihnen wirklich zuzuhören. Und nicht immer gleich abschaltet und denkt, ach, jetzt kommt schon wieder diese Leier und das kenne ich doch schon und legt sich schon die Antwort parat, während sie spricht, damit er gleich zurückschießen kann. Ja? Das ist alles keine gute Kommunikation. Und noch eine letzte Vorbemerkung unter dem Stichwort Allgemeines zur Kommunikation. Es gibt auch Hindernisse, wirkliche, ganz konkrete Hindernisse. Eins habe ich eben schon angetönt. Wenn der eine extrovertiert ist und sein Herz auf der Zunge trägt und gern redet, viel redet, manchmal auch zu viel redet, da unterhalten sich zwei Männer, sagt der eine zum anderen, du, ich habe schon 6 Wochen lang nicht mehr mit meiner Frau geredet. Was? Wieso das denn nicht? Ja, ich bin ein höflicher Mensch, ich wollte sie nicht unterbrechen. Ja, es gibt auch Männer, die einem die Ohren abquasseln können. Wir kennen solche Konstellationen, da ist der Mann die Quasselstrippe und die Frau, da kommt kein Piep, ja, der musst du jedes Wort wie ein Regenwurm aus der Nase ziehen. Oh, das ist nicht ästhetisch, aber egal. Der eine ist extrovertiert, der andere ist introvertiert. Der macht alles mit sich selber aus. Der muss nicht jeden Gedanken, den er hat, über die Zunge nach draußen bringen. Und der muss sich eben immer wieder entscheiden, ich will mich mitteilen, ich bräuchte es gar nicht. Aber mein Ehepartner, der verkümmert neben mir kommunikativ, der sehnt sich danach, dass ich mit ihm rede, dass ich auch meine Gedanken, mein Herz öffne, mein Inneres ihm mitteile. Sonst, das wünschen sich viele Frauen so sehr und ihre Männer, denen fällt das sehr schwer. Ab und zu auch umgekehrt. Eine Frau hat mir mal aus Australien einen Brief geschrieben und in dem Brief stand eine Zeile, die habe ich seitdem nicht mehr vergessen. Da hat sie geschrieben, ich könnte platzen, wenn mein Mann stundenlang neben mir schweigt. Da könnte sie platzen, ja. Das ist für sie schlimm, dass er die ganze Zeit schweigt. Ihr seht, das ist ein Hindernis. Und dann gibt es noch etwas und das ist wirklich paradox. Die modernen Kommunikationsmittel, die wir sehr schätzen, die wir alle nutzen, können gleichzeitig zum Hindernis für eine gute, effektive, ausreichende Kommunikation in Ehe und Familie werden. Damit meine ich, es gibt heute Häuser, da sitzen unter einem Dach 5 Personen, die Eltern und 3 Kinder, und es kann sein, dass alle 5 gleichzeitig mit der Außenwelt kommunizieren, alle 5. Der eine ist am Telefon, der zweite am Handy, der dritte schreibt gerade eine WhatsApp-Nachricht, der vierte skypt und der fünfte macht noch irgendwas, ja, SMS. Alle kommunizieren mit der Außenwelt, aber die Familie hat immer weniger Zeit. Ich war mal hier in Baden-Württemberg und musste mein Auto, war in der Autowerkstatt, ich musste da mittags was essen und gehe in ein Lokal und da steht auf dem Tisch eine Tafel, da stand drauf, dies ist ein Ort der Kommunikation, bitte verzichten Sie auf Handy und Laptop. Da habe ich gleich mein Tablet rausgenommen und das fotografiert. Ja. Bitte verzichten Sie auf Handy und Laptop, das müssen die jetzt schon auf die Tische stellen. Jahrhundertelang war klar, wenn man zusammen isst, Mahlzeiten, das sind Zeiten der Kommunikation. wie es Gary eben auch angekündigt hat. Wir werden auch Zeit der Gemeinschaft haben heute. Ja, bei einer Tasse Kaffee oder beim irgendwas in der Hand, wenn es nur eine Salzstange ist, kann man sich leichter unterhalten. Und das wichtigste Möbelstück einer Familie, liebe Leute, ist der Tisch. Nicht der Fernseher. Der Tisch, das ist der Ort, da ist Speise und Wärme. Da werden Beziehungen gelebt. Die Haupterziehungsarbeit mit unseren Kindern, die geschah am Tisch. Da wurde viel geredet. Bei uns gab es keine stummen Mahlzeiten, wo alle da schweigend ihre Suppe reingelöffelt haben oder was. Sondern da wird geredet am Tisch. Da werden Beziehungen gepflegt. Und darf ich noch eins sagen, weil hier auch junge Ehepaare sind und so, junge Leute. Da hat mir eine junge Ehefrau vor einiger Zeit etwas erzählt, das ist doch ein bisschen strange gewesen für mich. Die hat gesagt, sie wartet den ganzen Tag auf ihren Ehemann, dann kommt er abends von der Arbeit und sie hat ein gutes Essen vorbereitet und dann stellt der den Laptop auf den Tisch und guckt beim Essen so eine Vorabendserie und wenn sie irgendwas sagen will, ja, dann will er da gucken. Wisst ihr, was ich geantwortet habe? Das darf ich gar nicht laut sagen. Dem würde ich den Laptop um die Ohren hauen. Nein, so rabiat bin ich gar nicht. Aber ihr Lieben, das geht doch überhaupt nicht. Das geht wirklich nicht. Nutzt die Zeit. Wir haben einen Witwer in der Gemeinde. Ihr habt ihn kennengelernt, Johannes. Ich rede von Johannes. Der ist 92 Jahre alt. Vor ein paar Jahren ist seine Frau gestorben. Dann habe ich ihn besucht. Zum ersten Mal, nachdem seine Frau heimgegangen war. Da war er schon 86, 87, wird 5 Jahre her sein. Dann habe ich gesagt, Johannes, wie geht es dir? Und er sagt, ach, insgesamt geht es mir gut. Aber weißt du, was ich am meisten vermisse? Ich kann bei meinen Mahlzeiten nicht mehr mit meiner Frau reden. Habt ihr das gehört? Ich kann nicht mehr reden. Ich muss alleine essen. Und ihr habt euren Ehepartner noch und eure Kinder womöglich am Tisch. Nutzt die Zeit zur guten, intensiven Kommunikation. Erzieht eure Kinder am Tisch, nicht den Ehepartner, ja, aber die Kinder und nutzt die Zeit. So, das war ernst. Ich muss schon wieder etwas Auflockerndes einbauen. Habt ihr schon mal gehört, wie sich so Worte im Lauf einer Ehe verändern können? Habt ihr das schon mal gehört? Vor der Hochzeit sagt er zu ihr, Mäuschen, pass auf, da kommt eine Pfütze. Ihr wisst ja, am Anfang sind die Kosenamen ganz klein, ne? Mäuschen, Täubchen, Häschen. Später werden sie immer größer. Du Ziege, du Kuh, bitte, 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 bleib bei den kleinen Kosenamen, ja? Bleib bitte bei den ganz kleinen Kosenamen. Also, Mäuschen, nach der Hochzeit, pass auf, mach dich nicht nass, da kommt eine Pfütze. Nach einem Jahr, Schatz, eine Pfütze. Nach 5 Jahren, latsch doch nicht in die Pfütze. Nach 10 Jahren, das wusste ich gleich, wo eine Pfütze ist, da musst du reinlatschen. Nach 15 Jahren, 15 Jahre rede ich schon und du latscht immer noch in die Pfütze. Jetzt Achtung, nach 50 Jahren, Oma, es regnet, am besten wir bleiben daheim. So, ihr seht, wie sich das innerhalb von 50 Jahren verändern kann. Und bitte bleibt hier oben, ja? Hier oben bleiben, bitteschön. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Ein kleiner Crashkurs, schon wieder so ein komisches Wort, ja? Ein Schnelldurchlauf, ein Crashkurs in Sachen Kommunikation. Wir müssen unterscheiden zwischen regelmäßigen und spontanen Gesprächszeiten. Regelmäßig und spontan. Spontan ist klar, man plant es nicht, es ergibt sich einfach. Und wir müssen ja nicht unseren Ehealltag minutiös durchplanen, sondern auf einmal kommt man ins Gespräch und es ergibt sich eine gute Kommunikation. Das ist spontan. Aber regelmäßig heißt, ein Ehepaar sollte mindestens 30 Minuten am Tag alleine miteinander reden können. Das ist sehr tief angesetzt, ja, gerne mehr. Ich sagte ja, mindestens 30 Minuten am Tag und das könnte sein, wenn einer der beiden von der Arbeit nach Hause kommt. Dann trinkt ihr eine gute Tasse Kaffee oder Tee oder macht einen Spaziergang zusammen, das ist noch besser, dann habt ihr auch noch Bewegung, ja, Oder abends, wenn die Kinder im Bett sind, wer noch kleine Kinder hat, wenn sie endlich im Bett sind alle, ja, und Ruhe eingekehrt ist, dann könnt ihr miteinander kommunizieren. 30 Minuten, sagt ihr, na, das ist aber ein bisschen knapp bemessen, hä? Aber wenn ihr wisst, dass ich Statistiken zu Hause habe, da wurde in England, unserem Nachbarland, wurde herausgefunden, dass das normale Ehepaar nur noch 6 bis 7 Minuten am Tag miteinander kommuniziert. Dieselben Eheleute saßen aber zwischen 2,5 und 4 Stunden vor dem Fernseher, interessanterweise, ja. Aber wahrscheinlich hat es ihnen da die Sprache dann verschlagen. Also bitte 30 Minuten am Tag, gerne länger, gerne mehr. Hier sitzen vielleicht Jungverliebte, die denken, hat der einen Vogel, ja. Die telefonieren 4 Stunden und wissen nicht, wo die Zeit geblieben ist. Dann sage ich, ja, warte mal ab, warte mal noch ein paar Jahre, bis die ersten 1, 2, 3 Bambini da sind, ja, und dann werdet ihr froh sein, wenn ihr die 30 Minuten noch schafft und findet. Das ist regelmäßig, am Tag. Und dann, alle, die meine Vorträge schon mal gehört haben oder unser Buch gelesen haben, wissen, Ehepaar Block hat noch eine besondere, regelmäßige Kommunikationszeit. Und das ist der Montagabend. Montagabend werdet ihr mich hier unten im Dreiländereck nicht sehen. Ganz sicher nicht. Weil das ist ein heiliger Tag für uns, der Montag. Das ist unser Tag, den wir gemeinsam verbringen von morgens bis abends. Morgens haben wir einen Gebetsvormittag, jeden Montag, auch im Urlaub nehmen wir uns die Zeit, um für viele Anliegen zu beten. Wir haben auch schon oft für dieses Wochenende hier gebetet. Nachmittags sind wir ein bisschen draußen, machen ein bisschen Sport oder so outdoor-mäßig und dann abends haben wir unseren Eheabend. Und der beginnt schon ein bisschen feierlicher. Meine Frau macht schon ein gutes Abendessen. Es gibt immer ein gutes Abendessen, aber ein bisschen feierlicher. Wir zünden eine Kerze an und dann gehen wir. Meistens bleiben wir zu Hause, wir essen auch mal ein Eis oder trinken irgendwo was, aber meistens sind wir zu Hause und dann gehen wir ins Wohnzimmer und zünden nochmal eine Kerze an. Kerzenlicht ist schön, das gibt eine gute Atmosphäre. Dann lesen wir ein bisschen in einem guten Ehebuch. Ja, liebe Männer, wir lesen in einem Ehebuch. Nicht den ganzen Abend, dann würde ich auch die Krise kriegen, ja. Aber 20 bis 30 Minuten lesen wir in einem guten Ehebuch. Und darum haben wir inzwischen 54 Ehebücher gelesen, meine Frau und ich. Ich habe sie alle in einer Liste, ich habe sie alle bewertet. Darum weiß ich, dass es 54 sind. Die meisten gibt es nicht mehr, die sind nicht mehr auf dem Markt, weil es sich das schon 35 Jahre hinzieht, das Ehebücher lesen, ja. Aber trotzdem, da haben wir sehr viel gelernt aus diesen guten Ehebüchern. Wir lesen ein bisschen, wir lesen uns das gegenseitig vor und dann setzen wir das in Beziehung zu uns und wir haben da ganz viele Anregungen bekommen. Und ich mache das gerne weiter. Hier sitzen einige Männer, die haben noch nie ein Ehebuch gelesen. Die haben richtig Angst davor, ein Ehebuch zu lesen. Ach du liebe Zeit, da könnte ja rauskommen, dass man gar nicht so der super Top-Ehemann ist, ja? Oder ich weiß nicht, was da für Ängste sind. Bitte, liebe Ehemänner, wenn ihr ein bisschen versteht jetzt an diesem Wochenende, dann werdet ihr wissen, dass ihr damit eurer Frau eine große Freude machen könnt. Wisst ihr, wie viele Frauen alleine Ehebücher lesen und dann legen sie sie verstohlen dem Mann auf den Nachttisch, aber der guckt einmal rein und lässt wieder, ja. Und was müssen manche Frauen anstellen, dass der Mann mal eine Seite liest in einem Buch? Ich bitte euch, ja, ich bitte euch. Da kann man viel, viel lernen. Und dann kann sich der Abend weiterentwickeln. Wisst ihr, dass meine Frau manchmal betet? Ich höre sie beten. Herr, erhalte uns doch unser ganzes Eheleben lang diesen Montagabend. Diesen Montagabend. Wenn du jetzt sagst, Montag geht bei uns nicht. Ja, und dann nimm doch einen Donnerstag oder irgendwas. Wir mussten sogar mal eine Zeit lang einen Nachmittag nehmen. Du kannst auch einen Vormittag nehmen, wenn ihr Schichtdienst habt. Nimm die beste Zeit für dich, aber schau, dass es regelmäßig ist. Denn was man nicht regelmäßig macht, macht man auch bald nicht mehr unregelmäßig. Unsere Kinder haben geheiratet, ihr habt sie gesehen am ersten Abend. Die haben schon beide einen regelmäßigen Eheabend. Und das freut uns. Nicht, dass ihr meint, das ganze Eheleben spielt sich dann an einem Abend ab. Meine Frau und ich, wir freuen uns, wenn wir mal einen Nachmittag uns nehmen können oder mal einen Vormittag für uns haben können. Kommt auch ab und zu vor, aber relativ selten. Und das ist die eiserne Ration. Jeden Montag, da schiebt sich kein Termin hin. Ganz selten bin ich mal montags nicht da. Dann ist eine Beerdigung irgendwo oder ich bin eine ganze Woche weg zu Vorträgen. Dann geht es eben nicht. Aber normalerweise haben wir montags diesen Abend. Und hier sitzen einige Ehepaare, die haben schon seit Wochen oder Monaten nicht mehr einen gemeinsamen Abend miteinander gehabt. Weil sich so viele Dinge zwischenschieben und der eine hat sein Programm und der andere und dann vergehen die Wochen und die Monate und die haben keinen Eheabend gehabt zusammen. Und bitte überlegt doch mal, macht doch mal einen Anfang, probiert es doch mal aus. Aber vielleicht denken auch einige, ja, wir wollten auch mal einen Eheabend machen und dann saßen wir da nebeneinander auf der Couch und meine Frau, die hatte noch einiges angestaut so vom Tag oder von der Woche und da hat sie das erstmal über mich geschüttet und ich bin ausgeflippt und rausgegangen, das war dann der Eheabend, ja. Ja, meinst du kannst mit deiner Frau einen schönen Abend haben, wenn die da noch voll ist mit Groll und irgendetwas, ja, angestauten Aggressionen? Das musst du sie schon aussprechen lassen. Aber liebe Schwester, dann sprich das aus und dann betet miteinander und zieh das nicht 4 Stunden hin. Ja, das geht natürlich nicht. Lasst erst gar nicht solche Sachen sich ansammeln und wenn dann mal vom Tag her noch was zu klären ist, dann klärt man das und dann kann das noch ein wunderschöner Abend werden. Dann wollen wir natürlich auf alle Weise kommunizieren. Ihr seht, dass ich das hier extra nochmal stehen habe. Ich bin nicht technikfeindlich. Ganz gewiss nicht, ja. Ich nutze alle die Möglichkeiten der modernen Kommunikation. Auf alle Weise kommunizieren. Wir haben heute so tolle Möglichkeiten. Und dann wollen wir nicht schweigen, sondern liebevoll reden lernen. Das geht mich an. Am Anfang unserer Ehe dachte ich, wenn irgendwas nicht so gut lief, ach, lieber nichts sagen. Wenn ich das anspreche, das gibt nur Stress und lieber schweigen und das runterschlucken. Ja, das schluckt man dann eine Weile und irgendwann kommt dann so der berühmte Tropfen, der das Fass überlaufen lässt und dann kommt doch alles mit Macht wieder hoch, weil so geistlich ist ja gar kein Mensch, dass er das alleine unter die Füße kriegt. Und darum musste ich lernen, nicht zu schweigen, sondern die Sache liebevoll anzusprechen. Liebevoll, nicht da gleich einen Molly machen und Stress und die Frau zusammenschimpfen und so weiter oder den Mann umgekehrt. Nicht schweigen, sondern wenn etwas anzusprechen ist, möglichst bald ansprechen, aber liebevoll. Vorher beten oder sich vornehmen, so ich lasse mich jetzt nicht irgendwie provozieren, ich will das ganz liebevoll sagen. Ich nehme meine Frau manchmal, nehme ich die Hand, ja, und sage so, Liebste, ich nenne sie anders, aber das geht euch gar nichts an, wie ich sie nenne, ja. Nehme ich ihre Hand und dann sage ich, komm, ich muss dir mal was sagen, bleib mal ganz gechillt, ja, ganz ruhig und dann versuche ich ihr das zu sagen. Ja, ihr müsst wissen, sie ist eine Österreicherin, aber sie hat ein Temperament wie eine Spanierin, die kann ganz schön abgehen, ja. Und ich bin ja eher so ein kühler Norddeutscher. Naja, wenn ich das da oben in Hamburg sage, dann lachen die mich aus. Aber ich komme aus der Nähe von Kassel. Da fängt dann schon langsam Norddeutschland an. Und deswegen bin ich jetzt nicht so übertemperamentvoll. Meinungsverschiedenheiten muss man zusammen durchstehen. Meinungsverschiedenheiten. Das gibt es in der besten Ehe. Wisst ihr, wo es bei uns am meisten Meinungsverschiedenheiten gab? Kindererziehung. Ich bin doch mit einer Lehrerin nein, nicht deswegen, aber das ist doch klar, ja? Kennt ihr schon die neue Definition vom Lehrerberuf? Beamte mit Frustrationshintergrund. Ja, also gut, auf jeden Fall die Meinungsverschiedenheit. Meistens ist einer der beiden mehr streng und konsequent und zieht die Dinge durch und der andere ist mehr großzügig, gutmütig, tolerant, weitherzig, ja, und das gibt viel Gesprächsstoff. Aber bitte macht das hinter den Kulissen, nicht vor den Kindern. Da muss man als Einheit stehen, als Eltern und sich nicht auseinanderdividieren lassen. Meinungsverschiedenheiten durchstehen, egal was es ist. Und wir haben das so gehandhabt, wenn etwas sofort entschieden werden musste, dann haben wir es natürlich sofort entschieden. Dann hat meine Frau gesagt, komm, wenn wir da nicht einig waren, hat sie gesagt, du bist der Mann, du bist das Haupt, so wie du entscheidest, so machen wir es und ich ordne mich da unter, hat sie gesagt. Und wenn es Zeit hatte, wenn wir noch 2 Wochen warten konnten, dann haben wir gesagt, gut, wir schieben das jetzt auf, wir sind da nicht einig, wir beten drüber oder sprechen nochmal in Ruhe, bis wir eine bessere Lösung gefunden haben. So kann man das machen. Richtig zuhören, ohne zu unterbrechen. Ich komme noch einmal aufs Zuhören zu sprechen, weil damit meine ich Folgendes. Manche, die fallen dem anderen ins Wort und schneiden ihm die Rede ab. Der redet und sie fahren ihm über den Mund und schneiden ihm die Rede ab. Und er hat keine Chance und der andere redet dann. Und das ist unhöflich. Das darf man nicht. Das machst du bei deinem Chef auch nicht. Dem fährst du auch nicht über den Mund. Dann bitte auch nicht beim Ehepartner. Sondern lass ihn ausreden. Man redet aber maximal 10 Minuten, ja, da macht man mal eine Pause und lässt den anderen darauf eingehen und dann hört man ihm zu in dieser Zeit. Nicht unterbrechen, auch nicht mit der Floskel, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, dann hast du es ein bisschen höflicher gemacht, hast aber den anderen trotzdem die Rede abgeschnitten. Und das darf man nicht, das ist nicht höflich. Das ist gegen die Regeln der Kommunikation. Man kann höchstens etwas einwerfen, so ein Wort, so ein Satz, aber man muss ihm den Gedankengang zu Ende führen lassen. Sich vor Verallgemeinerungen und pauschalen Vorwürfen hüten. Kennt ihr solche Sätze? Achtung, bitte mal genau zuhören. Da sagt er zu ihr, immer lässt du diese blöde Kellertüre offen. Und sie sagt zu ihm, du hast aber noch nie von alleine den Staubsauger in die Hand genommen. Habt ihr die gefährlichen Worte gehört? Immer und nie. Das sind ganz gefährliche Worte. Immer ist immer falsch und nie ist nie richtig. Er hat zu ihr gesagt, immer lässt du die blöde Kellertüre offen. Er hat gemeint, oft macht sie das. Und dann fällt ihr ein, ja, gestern Abend habe ich sie ja noch abgeschlossen und dann wehrt sie sich. Wir haben alle ein Gerechtigkeitsempfinden, da wehren wir uns, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Und wie hat sie zu ihm gesagt, du hast ja noch nie den Staubsauger in die Hand genommen von alleine. Da fällt ihm ein, vor 3 Wochen hat er das ganze Haus gesaugt von oben bis unten und dann wehrt er sich. Ja? Das ist falsch, das greift den anderen an, das sind Pauschalierungen, Verallgemeinerungen. Ich habe einen Vorschlag für euch. Drückt es doch anders aus. Sagt es doch in der Ich-Form. Die Ich-Form ist gar nicht immer ungeistlich. Die kann sehr geistlich sein. Zum Beispiel, statt dass eine Frau zu ihrem Mann sagt, nie willst du mit mir Zeit verbringen, immer sitzt du an deinem blöden Computer. Da hat sie nämlich 3 Fehler in einem Satz gemacht. Sie hat das Wort nie verwendet, sie hat das Wort immer verwendet, aber der größte Fehler war, sie hat den Computer blöd genannt. Ja, das geht gar nicht, liebe Schwestern. Also da hat sie schon 3 Fehler gemacht und statt, dass sie das so ausdrückt, sollte sie sagen, Schatz oder Liebster. Manche sagen ja auch Schatzi. Das sind die, die sich nicht entscheiden können, ob sie ein Schaf oder eine Ziege ist. Die sagen Schatzi, ja. Aber bitte mach das nicht. Sag lieber Schatz oder so. Auf jeden Fall, sag doch zu ihr Schatz oder du zu ihm. Ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Dann drückst du dein Bedürfnis aus. Du sagst, ich habe das Bedürfnis, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Aber du klagst ihn nicht an. Du greifst ihn nicht an. Du sagst nicht hier so einen pauschalen Vorwurf. Ja, nie und immer. Dann wird es gleich Stress geben in der Kommunikation. Drück dein Bedürfnis aus, sag, ich wünschte mir, werden mehr Zeit miteinander. Da wird er zurückturteln und wird sagen, Liebste, mein Chef hat gesagt, wenn das Projekt durch ist, dann komme ich jeden Nachmittag um 15 Uhr nach Hause, halte so lange durch und so lange hält sie dann durch. Ja? Also bitte keine Verallgemeinerungen und pauschalen Vorwürfe. Kritik, jetzt kommt nochmal ein ganz heißes Eisen. nur in liebevoller Art äußern. Natürlich darf man etwas ansprechen. Das muss möglich sein und das geht auch gar nicht anders, aber in liebevoller Art. Wisst ihr, dass ich mir vorgenommen habe, wenn es irgendwie geht, meine Frau überhaupt nicht zu kritisieren? Ich habe nicht behauptet, dass ich das schon schaffe, aber seitdem ich mir das vorgenommen habe, ist es viel weniger geworden und das tut unserer Ehe gut. Und meine Frau macht das ähnlich. Nur in liebevoller Art äußern. Wir Deutschen, wir gelten ja im internationalen Vergleich als Weltmeister im Kritisieren. Habt ihr das schon gewusst? Fußballweltmeister werden wir nur ungefähr alle 20 Jahre, aber im Kritisieren sind wir Dauerweltmeister. Wir Deutschen. Habt ihr nicht gewusst? Wisst ihr, wie die Österreicher, unsere Nachbarn, die armen Österreicher, wie die über uns denken? Die denken, wir hätten kein Blut in unseren Adern, sondern Korrekturflüssigkeit. Ja, wie kommen die denn da drauf? Den haben wir jahrhundertelang immer auf den Deckel gegeben. Ja? Und deswegen bitte Kritik nur in liebevoller Art äußern. Leg deinen Arm um sie und sag, Liebste, weißt du, wie du mein Wohlbefinden noch etwas steigern könntest, wenn du von jetzt ab die Zahnpastatube immer wieder zumachst, wenn du sie benutzt hast? Dann wird sie antworten, ja, Liebster, ich mache sie gar nicht mehr auf. Ich meine, ich mache das für dich. Ja? So kann man eingehen auf Kritik, wenn das liebevoll gesagt wird. Ich will nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich nicht auch schon Kritik in unguter Weise geäußert. Doch, leider habe ich das. Aber ich habe gelernt und bin dabei zu lernen und ihr hoffentlich auch. Das sind Killerphrasen, Kritik. Das ist negativ, das ist destruktiv. Und ich sagte, man muss etwas ansprechen dürfen, aber überleg dir, wann du das machst und überleg, wie du das machst. Und das wird eurer Ehe sehr, sehr gut tun. Jetzt habt ihr mich. Eben habe ich gesagt, Schweigen ist Gift. Und jetzt bringe ich hier den Punkt, sein Schweigen erklären. Gut, es gibt bei allem eine Ausnahme. Und die Ausnahme ist folgende. Es kann ja mal sein, dass es dir gerade innerlich nicht gut geht oder du musst mal über etwas nachdenken und du ziehst dich mal zurück und musst mehr überlegen und so und redest nicht so viel. Das geht. Aber das musst du deinem Ehepartner kommunizieren. Du kannst dich nicht einfach so zurückziehen, dann denkt der, ja, was ist denn mit dem los? Welche Laus ist dem denn über die Leber gelaufen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, sie hat nichts falsch gemacht. Du hast etwas falsch gemacht. Du hast dein Schweigen nicht erklärt. Sie weiß doch nicht, warum du schweigst. Und mir ist das mal so gegangen. Ich kam so angeschlagen, malat, irgendwie von einem Dienst zurück, hatte mich erkältet und habe mich da so zurückgezogen und war mundfaul, wie man in Württemberg drüben sagt, ja. Und meine Frau hat die ganze Zeit gedacht, was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Ja, und es hat sich drückend auf sie gelegt, bis ich dann gesagt habe, ist gar nichts. Ich habe mich ein bisschen erkältet. Hätte ich das vorher gesagt, dann wäre sie gleich mit sämtlichen Kärntner Hausmitteln gekommen, ja. Aber vielleicht wollte ich auch gerade das nicht. Kann auch sein, ja. Nun gut, jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt, die Kommunikation vertiefen. Könnt ihr euch erinnern, diejenigen, die gestern Abend da waren, ich sagte, es kommt nicht nur auf die Quantität der Worte an, dass genug geredet wird, sondern auf die Qualität, das heißt auf die Tiefe der Kommunikation. Und wir müssen die Kommunikation vertiefen, sonst werden viele Ehefrauen großen Mangel leiden. Und ich leide auch manchmal, wenn wir zu wenig Zeit haben, um gute, tiefe Gespräche zu führen, da empfinde ich Mangel. Das ist mir nicht einerlei, ist mir nicht gleichgültig. Viele von euch kennen Team F, nehme ich an, ist ein Missionswerk, die sich für Ehen und Familien einsetzen. Und die haben mal von einer Stufenleiter der Kommunikation gesprochen, eine Treppe. Und die beginnt unten, im Keller des Schweigens und Richtens. Jetzt ist die Kommunikation so abgesunken zwischen Ehepartnern, dass sie nicht mehr reden, sie schweigen. und sie richten, nämlich die Motive des anderen. Ach, das macht er jetzt nur, da will er mir eine auswischen und sie macht das nur wegen dem. Vorsicht, kennst du die Motive deines Ehepartners? Wir kennen oft unsere eigenen nicht. Die Motive kennt nur Gott, die Beweggründe. Seien wir vorsichtig. Also das ist Alarmstufe Rot, wenn es im Keller des Schweigens und Richtens angekommen ist. Dann eine Ebene höher, aber nicht viel, ist die Ebene des Grüßens. Hallo Herr Meier, wie geht's? Ist Ihre Frau schon aus dem Krankenhaus? Ja, so redet man Smalltalk über den Gartenzaun mit einem Nachbarn. Ja, das ist aber keine tiefe Kommunikation. Das ist eben Smalltalk, wie ich gesagt habe. Und jetzt, auf der nächsten Treppenstufe, jetzt beginnt etwas Neues. Darum verwende ich eine andere Farbe. Informationsaustausch. Die beiden tauschen aus. Es ist keine Einbahnstraße. Okay, es sind Informationen, aber diese Dinge müssen auch geredet werden. Hast du diese Rechnung schon bezahlt? Wer geht zu dem Elternabend nächste Woche? Ja, über die Dinge muss auch geredet werden. Ja, aber das ist keine tiefe, ehrliche Kommunikation. Aber immerhin, es ist Austausch. Und erst hier, auf der vierten Stufe, beginnt sich mitteilen. Gedanken- und Meinungsaustausch. Die beiden sagen offen, was sie denken, meinen, gut finden, nicht mögen. Sie sagen ganz ehrlich, ohne Angst zu haben, dass der andere das jetzt irgendwie negativ verwendet, ja, sagen sie, machen aus ihrem Herzen keine Mördergrube, sagen ganz offen, was sie denken und meinen. Das ist sich mitteilen. Bis hierhin ist noch etwas und hier erst fängt an sich. Aber es geht noch weiter. Das ist noch zu wenig. Austausch über Gefühle, wo ich fürchte, dass es den meisten Männern hier schwerer fällt als den Frauen. Da tun sich Frauen einfach leichter, über ihre Gefühle zu sprechen. Aber das kann man lernen. Ich sagte schon, meine Frau wird das immer besser können als ich. Aber da kann man ja was dazulernen. Auch mal sagen, wie man sich innerlich fühlt und so weiter. Und die höchste Stufe der Kommunikation ist Offenheit und Aufrichtigkeit oder mit einem Wort Transparenz. Die beiden haben keine Geheimnisse voreinander, sie sagen offen alles, sie können auch von Ängsten sprechen, von Versagen, von Anfechtung, von Versuchung. Sie können über alles sprechen und keiner wird das irgendwie verwenden gegen den anderen. Das ist tiefe Kommunikation. Und jetzt frage ich alle Verheirateten, wo hält sich eure eheliche Kommunikation überwiegend auf? Hier in der unteren Hälfte und kommt mal ab und zu noch bis zu Stufe 4 und fast nie da oben hin. Ist euch klar, dass man da Muße braucht und eine Abgeschiedenheit? Da braucht man eine Türe, die man auch mal schließen kann und vielleicht sogar verschließen kann. Da kann man nicht alle Nase lang gestört werden vom Telefon oder von Kindern oder von jemandem. Wir lieben unsere Kinder, aber unsere Kinder müssen auch mal lernen, dass Papa und Mama auch mal Zeit für sich alleine brauchen. Das kann man Kindern beibringen. Da werden die keinen Knacks davon tragen. Wirklich nicht. Papa und Mama müssen auch mal Zeit alleine haben. Da muss man ihnen sagen, jetzt bitte nicht, jetzt haben Papa und Mama eine wichtige Zeit. Und später werden wir uns deiner annehmen. Ja? Und bitte, da braucht es Ruhe, da braucht es Zeit. Das geht nicht zwischen Tür und Angel. Da wirst du nicht da oben hinkommen. Und es gibt bei uns keinen Montag, wo wir uns nicht hier oben aufhalten. Das gibt es einfach nicht. Und darum ist das so wichtig. Ich sage noch einmal, das kann auch bei anderen Gelegenheiten sein. Aber montags, da haben wir den Rahmen dafür. Vor 7 Jahren, im April 2012, war ich in der konservativsten russlanddeutschen Gemeinde, die es auf diesem Erdboden gibt. Ich verrate euch aber nicht, wo das ist. Ich komme dahin, tut mir leid, Matthias, ich komme dahin und frage, wo ist denn hier der Älteste? Dann guckt mich der Bruder an und sagt, wen meinst du? Und ich nenne den Namen. Dann schüttelt er den Kopf und sagt, der ist nicht mehr Ältester. Ich sage, wie bitte? Vor 8 Wochen habe ich noch mit ihm telefoniert, da war er es noch. Was ist denn passiert? Dann kommt folgende Geschichte, die mir bis heute in den Ohren gellt. Die Tochter dieses Ältesten hatte mit 19 Jahren geheiratet. Kein Problem, kann man machen. Mit 20, ein Jahr verheiratet, junge Ehe, noch kein Kind, lernt sie im Chat von Computer zu Computer einen Frauenflüsterer kennen. Wisst ihr, was das ist? Also es gibt Pferdeflüsterer und Frauenflüsterer. Oh, einige gucken so. Ich muss das erklären. Das sind Männer, die verstehen es, mit liebevollen, charmanten, verführerischen Worten das Herz einer Frau zu stehlen. Und das hat dieser Mann gemacht im Chat. Ein verheirateter Familienvater hat diesem jung verheirateten Ding das Herz gestohlen und beide sind aus ihren Ehen ausgebrochen und über alle Berge weg. Und der Vater, der Älteste, hat gesagt, ich kann nicht mehr meinen Dienst ausüben, hat seinen Dienst niedergelegt. Niemand hat es von ihm verlangt. Jetzt sagst du, sowas mache ich nicht. Ich war noch nie im Chat. Ja und? Das geht auch am Telefon. Das geht auch im Gespräch über den Gartenzaun mit dem netten Nachbarn. Das geht auch mit dem Arbeitskollegen. Liebe Brüder, liebe Ehemänner, wir haben gestern Abend gehört, wo wir gefährdet sind. Ich zeige hier auf meine Augen für diejenigen, die das später auf CD hören. Ja? Wir sind ganz stark hier gefährdet, bei den Augen. Frauen, sagt man, sind hier gefährdet, bei den Ohren. Wenn einer Frau ihr Bedürfnis nach liebevoller, ausreichender, tiefer, wertschätzender Kommunikation, wenn das nicht gestillt ist, und dann kommt irgend so eine Type daher, so ein Frauenflüsterer, und stiehlt ihr das Herz, dann sind Frauen anfällig, dann sind sie gefährdet. Das geht über Worte. Und darum sorg du dafür, dass deine Frau ausreichend gute, schöne, liebevolle Worte hört. Dann kann Giacomo Casanova persönlich daherkommen und die lässt den abblitzen, ja? Die sagt, zieh Leine, was willst du? Dann ist ihr Bedürfnis gestillt. Das ist deine Aufgabe als Ehemann. Und wenn wir das nicht machen, dann wird da ein Mangel sein. Ich sagte schon, entweder wird sie mit ihrer besten Freundin über diese Dinge reden, die sie im Tiefsten bewegen. Das ist doch jammerschade. Meine Frau hat auch Freundinnen, die darf mit ihnen alles reden. Aber da würde ich mich doch schämen, wenn sie solche Dinge mit ihren Freundinnen reden muss, weil sie es mit mir nicht reden könnte. Also, liebe Ehemänner, wenn wir unseren Frauen dieses Bedürfnis stillen, das wird zurückkommen zu uns, dann wird deine Frau dir auch viel leichter das Bedürfnis stillen können, das du so gerne hast. Was du so gerne von ihr möchtest, das wird viel leichter gehen, wenn dieses Bedürfnis gestillt ist. Da sitzen wir in einem Boot. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, sollte nur eine Andeutung sein. Bitte nehmt das mit, scannt das ab, speichert euch das im Hirn ab, ja? Diese Stufenleiter der Kommunikation und sprecht darüber, wie eure eheliche Kommunikation noch besser und tiefer werden kann. Und dazu gehört auch, Wertschätzung auszudrücken. Wertschätzung. Ihr werdet das von mir in jedem Vortrag hören, dass wir unseren Ehefrauen und ihr Ehefrauen, euren Ehemännern, sagen, dass sie uns viel bedeuten. Und nicht nur immer Kritik und Nörgeln und auf den Deckel geben und am Ende verbal missbrauchen. Nein, sondern Wertschätzung ausdrücken. Wisst ihr, was ich glaube? Eine Frau gibt mehr auf am Tag der Hochzeit als der Mann. Sie gibt ja meistens, nicht immer, meistens auch ihren Namen auf. Sie gibt ihre Heimat auf, in meinem Fall jetzt meine Frau, ihre Familie aufgegeben, Heimat, ihren Beruf aufgegeben, als Lehrerin ihren Beamtenstatus sausen lassen in Österreich, um einem mittellosen Wanderprediger zu folgen, der ich damals war, dessen ganze Habe in ein Opel Kadett B, Baujahr 67, reingepasst hat. Ja? Was gibt eine Frau auf, wenn sie einen Mann heiratet? Dann hat sie mir unter entsetzlichen Schmerzen, das muss nicht bei jeder Frau so sein, Kinder geboren. Ich war dabei, ich habe es gesehen, wie sie gelitten hat. Und sie hat mir unendlich viel Gutes getan. Und das sollte ich nicht wertschätzen? Das sollte ich sie nicht für auf Händen tragen? Wertschätzung ausdrücken. Nicht wie jener Mann, ja? Der hat gesagt, dass ich meine Frau liebe. Das habe ich ihr am Hochzeitstag gesagt. Jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet. Wenn sich's ändert, sage ich es ihr auch wieder. Also so sparsam brauchst du nicht sein mit deinen Worten, gell? Bitte nicht, sondern drück deine Wertschätzung aus, schließe keinen Tag unbereinigt ab, geht nicht abends mit Stress zwischen euch in eurer Beziehung schlafen, dann kann es passieren, der eine dreht sich in die Richtung und der andere in jene und es kommt kein Schlaf in die Augen, weil beide noch voll mit Emotionen sind und so weiter. Und wie unrational, wenn man dann eine Stunde sich da irgendwie quält. Hätten die beiden die biblische Regel beinhaltet und beachtet, die sagt, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn? Wenn man zum Beispiel die Regel hat, dass man abends noch zusammen betet, dann kann das gar nicht passieren. Denn schmutzige Hände falten sich unheimlich schwer. Ich kann nicht mit meiner Frau beten, wenn ich voll Groll bin gegen sie oder Bitterkeit oder negative Emotionen, dann kann ich nicht mit ihr beten, ja? Es geht nicht. Das muss vorher ausgeräumt werden. Also hilft das auch mit in unserer Heiligung, in der Umgestaltung in Jesu Bild, wenn wir die Regel haben, keinen Tag unbereinigt abschließen, am besten auch jeden Abend miteinander beten. Intensive geistliche Gemeinschaft pflegen, der Herr Jesus steht in der Mitte, Christus, dem wir gehören, dem wir dienen, er ist in der Mitte. Wir besuchen zusammen die Gottesdienste und Veranstaltungen der Gemeinde. Wir dienen in der Gemeinde. Wir geben damit unseren Kindern ein gutes Vorbild. Wir pflegen intensive geistliche Gemeinschaft. Wir tauschen aus über alles, was wir mit dem Herrn erleben. Wenn Kommunikation schlecht ist, wir setzen zur Landung an, dann reagieren Männer in der Tendenz, das ist bitte nur eine Tendenz, ja, ist nicht bei jedem Mann so, aber in der Regel so, statistisch werden Männer hart, kritisieren Kleinigkeiten, blocken das Gespräch ab, gehen weg, stehen auf, gehen raus, knallen die Türe zu. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ist mir am Anfang unserer Ehe 2-3 Mal passiert. Da war meine Frau emotional, hat irgendwie so plötzlich angefangen, irgendwas auszuschütten da, und ich wollte nicht auch emotional reagieren, war aber unbeholfen, wusste nicht, was ich machen sollte. Da habe ich gedacht, jetzt gehst du lieber. Aber das war total falsch. Total falsch. Das würde ich heute nie mehr machen. Man geht auch nicht aus einer Sitzung, einer Brüdersitzung und knallt die Türe zu. Ja? Das ist immer falsch. Wenn dir das mal passiert ist, ich klag dich nicht an, ist ja die Welt nicht untergegangen, aber bitte nicht weggehen, das ist eigentlich nur unreif und unbeholfen. Frauen sind ein bisschen anders gestrickt, reagieren anders, sie tendieren eher dazu zu verbittern, da kann ich im nächsten Vortrag noch etwas zu sagen, werden aggressiv, nörglerisch, rechthaberisch, depressiv, stumm, entwickeln Gefühlsblockaden und so weiter und so weiter. Und wenn es mal so weit gekommen ist in einer Ehe, dass der Mann hier solche Allüren hat und die Frau diese Dinge an den Tag legt, dann zeigt das, die Kommunikation ist über längere Zeit nicht gut gelaufen, vielleicht sogar über Jahre. Und trotzdem werden wir deswegen nicht das Handtuch werfen, sondern jetzt heißt es, die Kommunikation verbessern, neu anfangen, gut zu reagieren. Richtige Reaktionen auf schlechte Kommunikation, also nicht weglaufen, nicht verbittern, sondern die Bibel lehrt uns, man muss Buße tun. Nicht Bußwerke, indem wir Vater unser beten oder irgendwelche Dinge opfern, Kerzen anzünden. Nicht Bußwerke tun, sondern Buße tun heißt erkennen, das war falsch, so ist es richtig. Und ich kehre um von diesem Falschen Ich verlasse das und will den richtigen Weg gehen. Zum Beispiel erkenne ich, das war Egoismus. Mein Partner hat mich oft gebeten, wiederholt gebeten, ich möge mehr kommunizieren mit ihm, aber ich habe es nicht ernst genommen, es war mir nicht wichtig, es war so mühsam für mich und da habe ich ihm diesen Wunsch nicht erfüllt. Das war Egoismus, das war mangelnde Liebe, das kann ich vor Gott und vor dem Partner bekennen und sagen, ich weiß, ich war kein guter Kommunikator oder Kommunikatorin, ja, ich will mich bessern, ich will lernen, ich will mich verändern lassen, aber bitte hab auch Geduld mit mir. Kein Mensch kann durch einen Vortrag wie heute Nachmittag von jetzt auf nachher um 180 Grad umgedreht werden. Das geht nicht, das gibt's im wahren Leben nicht. Ja? Aber wenn man Geduld miteinander hat, immer zuerst vor Gott und vor dem Partner bekennen, um Vergebung bitten und dann bitte alles von Gott erwarten. Das heißt, wenn dein Ehepartner jetzt eben nicht so kommuniziert mit dir, wie du es dir eigentlich wünschtest, dann ist das doch keine Vertröstung, wenn ich jetzt sage, du kannst doch immer mit Gott sprechen. Bei ihm kannst du doch immer dein Herz ausschütten. Da kommst du doch nie in die Warteschleife oder hörst kein Besetzzeichen. Wir haben einen Gott, der der Hörer des Gebets ist. Ich will euch nicht aufs Jenseits vertrösten. Wir Christen werden aus dem Jenseits getröstet, in dem Wissen, da ist ein Gott, der unser Gebet erhört. Und wenn ein Mann kein Ohr findet bei seiner Frau oder eine Frau nicht mit ihrem Mann kommunizieren kann, kann jeder von uns sein Herz bei Gott ausschütten und sagen, danke Herr, dass ich dir alles sagen kann. Du sammelst sogar meine Tränen in deinen Krug, sagt der Psalmist. Und wir wollen auch Hilfe in Anspruch nehmen, wir wollen nicht so stolz sein, wir wollen auch mal andere Ehepaare fragen, sag mal, wie macht ihr das eigentlich, können wir uns da mal zusammensetzen, wir würden gerne von euch hören, wir hängen immer wieder an demselben Punkt. Habt ihr einen Tipp, wie geht ihr damit um? Ich hoffe, so eine Offenheit wäre in unseren Gemeinden, dass man da auch mit einem anderen Ehepaar sprechen kann und Hilfe in Anspruch nehmen kann. Es ist auch nicht verboten, mal außerhalb der eigenen Gemeinde mit jemand zu reden, auf einer Freizeit oder mit einem Seelsorger oder wie auch immer, ja, mit irgendjemand, der vielleicht helfen könnte. Und lass mich das auch noch erwähnen, nie die Hoffnung aufgeben. Warum sollten wir sagen, ach, das wird nichts, mein Partner ändert sich nicht, der hat das schon so oft versprochen, aber da tut sich nichts. Warum sollen wir die Hoffnung aufgeben? Das brauchen wir nicht. Kennt ihr dieses nette, ja, was soll ich sagen, Bild? Ja, das hängt an vielen schwarzen Brettern in den Firmen und in manchen Häusern habe ich es schon gefunden, hängt es irgendwo. Ihr seht, der Storch hat den Frosch schon halb verschlungen und denkt, das gibt heute ein gutes Mittagessen. Und dann fängt er an, sich seine Haut zu wehren und drückt dem die Gurgel zu und dem quillen schon die Augen raus. Und das ist hier offen gelassen, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Aber ich glaube, er hat ihn wieder ausgespuckt. Ja? Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst, mehr wie der Storch oder mehr wie der Frosch. Ist egal, nicht aufgeben. Ja? Nicht aufgeben, es ist immer zu früh aufzugeben. Das ist keine billige Durchhalteparole. Das sage ich, weil wir einen Gott haben, der Wunder tut, der Tote auferwecken kann, der sich aus Steinen Kinder erwecken kann. Warum sollten wir aufgeben? Dieser Gott kann auch in jede Beziehung eingreifen, auch in jede Ehebeziehung. Ihr werdet im nächsten Vortrag das schönste Beispiel sehen, das ich bis jetzt in 35 Jahren erlebt habe, Eheseelsorge. Ihr werdet sie hier sehen auf der Leinwand, dieses Ehepaar. Lasst mich schließen mit dieser Folie. Worte schaffen Welten. Als unser Gott die Welt geschaffen hat, da sprach er sie ins Dasein. Gott sprach und es geschah. Und im Hebräerbrief steht, er trägt und erhält alles durch sein mächtiges Wort. Ja, Worte schaffen Welten. Und wir können das auf uns anwenden. Die Atmosphäre zwischen Menschen wird im Wesentlichen durch Worte geprägt. Die anderen Dinge kommen dazu, die ich vorhin genannt habe. Blicke, Gestik, Mimik, Körperhaltung, Tonfall, das kommt alles dazu, das wissen wir. Aber das Entscheidende sind Worte. Und eine Ehebeziehung kann durch liebevolle, wertschätzende, zusichernde Worte ganz entscheidend positiv geprägt werden. Ganz entscheidend. Und das werden viele, viele Frauen sehr schätzen. Ja, ich weiß, es gibt auch manchmal so ganz bodenständige Frauen, da kommt der Mann an und will ihr schöne Worte sagen und dann sagt sie, jetzt lass mal das Gesäusel, nimm mal lieber den Besen da in die Hand oder so. Solche Frauen gibt es auch, aber das ist nicht das Normale. Die normale Frau freut sich über schöne Worte. Und darum vermeide harte, ruppige, böse Worte, vermeide auch Ironie, Sarkasmus, Zynismus. Das sind gesteigerte Formen von Ironie, ja. Dann sagt sie zu ihm, na, du bist aber gerade nett zu mir, ja. Und sie meint genau das Gegenteil, ja. Das ist ironisch ausgedrückt. Zum Glück kennt ihr mich nicht gut. Ich meine, Peter und Monika, die kennen mich besser. Aber ihr kennt mich nicht so gut, die meisten. Wenn ihr mich nämlich kennen würdet, würdet ihr wissen, Ironie, oh, das habe ich drauf, ja. Da brauche ich mich überhaupt nicht anstrengen. Das geht ganz locker über meine Lippen. Und meine Frau hat mir gesagt, das tut nicht gut in unserer Ehe. Und ich musste da mühsam mich verändern lassen. Mühsam in dem Sinn, ich kann das nicht selber. Ich habe den Herrn gebeten, er möge da einen Wächter vor meine Lippen stellen, dass ich meine Frau nicht verletze mit ironischen Worten. Das habe ich zu oft hingekriegt, ja. Und ich weiß nicht, was das bei dir ist, aber denke daran, Worte schaffen Welten. Das gilt für die Ehen, das gilt für Familien, das gilt auch für Gemeinden. Auch Gemeinden haben eine Kommunikationskultur und das gilt darüber hinaus für alle zwischenmenschliche Beziehungen. Worte schaffen Welten. Wir werden gleich eine schöne Kaffeepause haben. Wir haben jetzt am Stück, wir unterbrechen ja nur kurz, deswegen darf ich die Bücher jetzt gleich vorstellen. Da ist nochmal dieses Buch, das ich am ersten Abend bereits gezeigt habe, Liebe und Respekt. Wer das schon kennt, er spricht da von dem Teufelskreis des Ehewahnsinns, in den manche Ehepaare immer wieder reinkommen, wir vielleicht auch schon gewesen sind, und das Buch ist wirklich wertvoll. Ich war heute vor einer Woche in Oberbayern bei einem Ehepaar, da hat mir der Mann gesagt, für ihn ist das beste Ehebuch, das er je gelesen hat. Er hat nicht so viele gelesen wie ich, ja, aber trotzdem dachte er, das sei das Beste, aber ich würde es auch zu den 10 Besten auf jeden Fall zählen. Meine Frau und ich, wir haben vor ein paar Jahren noch ein Buch geschrieben, nicht weil wir dachten, es gibt noch nicht genug Ehebücher, aber wir hatten gesehen bei vielen Ehepaaren, dass sie einfach sich schwer tun, Intimität aufzubauen zwischen sich. Ja? Intimität meint jetzt hier nicht Sexualität, sondern Vertrautheit, eine intime, vertraute Atmosphäre, wo man sich nahe ist, wo sich die Herzen berühren und so weiter. Und ihr seht, das ist ein Arbeitsbuch, Kursbuch steht hier und eines kostet 8,50 Euro, jetzt müsst ihr euch wieder was merken, und zwei 11,90 Euro, damit man jeder eins haben kann. Auch hier muss man Dinge ankreuzen, ab und zu mal reinschreiben, einen Lückentext ausfüllen. Nicht zu viel Arbeit, liebe Männer. Ja, ich weiß ja, wo da die Grenze ist bei Männern, aber ein bisschen muss man auch arbeiten. Und dann haben wir vorhin diese tolle Treppenfolie gesehen von Team F. Team F hat hier das kleinste und preiswerteste Eheseminar der Welt entworfen. So bewerben die das auf ihrer Internetseite. Und da muss man gar nichts lesen, liebe Männer. Stellt euch vor, das liest euch eure Frau vor. Das sind lauter Kärtchen. Hier so kleine Kärtchen, wie ich zeige. 8 Bögen mit solchen Kärtchen. Und da sind so kleine Tütchen drin, da kann man die reinstecken und dann kann man beim Essen, beim Spazierengehen, bei irgendwelchen Gelegenheiten, zieht man so ein paar Kärtchen und da sind so gute Fragen drauf, so intelligent. Also ich war von den Socken, als wir das gemacht haben, meine Frau und ich. Ich habe sie ganz neu kennengelernt, obwohl ich sie fast 40 Jahre kenne. und ganz neue Seiten an ihr kennengelernt. Sehr schön. Ihr habt gehört, man braucht immer mal wieder so einen Input, so eine ja, Vitaminspritze. Das könnte euch sehr gut tun. Ja, ich kann es leider nicht billiger verkaufen. So ist der offizielle Preis und den ist es aber wert. Da möchte ich euch noch sagen, eben habe ich vergessen bei dem Thema Kommunikation zu erwähnen, dass Arnold Fruchtenbaum, als er sich mit 11 Jahren bekehrt hat, hat sein Vater die Kommunikation mit ihm abgebrochen und hat ein Jahr nicht mehr mit ihm geredet. Der saß am Tisch und der Vater hatte ihn wie Luft behandelt. Wisst ihr, was das ist? Psychoterror in der Familie, ja. Aber sein Vater war völlig verärgert, dass er vom Judentum zum Christentum konvertiert war. Und dass Fruchtenbaum heute nicht so viel redet, das kann ich nachvollziehen. Dafür schreibt er aber mehr. Und das hier ist sein bestes Buch. Dieses unscheinbare, schlichte Buch. 35.000 Mal gedruckt. Und ihr könnt bei Amazon seitenlang Kundenrezensionen lesen dazu, die sich überschlagen im Lob. Leute, die ich nicht kenne, ja. Ich habe euch hier nur eine. Ich bin seit vielen Jahren überzeugter Christ, bin mit den biblischen Geschichten, insbesondere denen von Jesus, aufgewachsen, kannte sie auswendig, hätte nie geglaubt, dass es ein Buch geben könnte, über das ich sagen würde, bevor ich dieses Buch gelesen habe, habe ich die meisten Geschichten von Jesus nicht verstanden. Jetzt ist alles klar. Das Buch ist einfach fantastisch, für jeden Christen eine Schatzkiste ohnegleichen. Das Leben des Messias von Fruchtenbaum, wenn ihr das gelesen habt, werdet ihr wahrscheinlich noch weitere Bücher von ihm lesen. Ich selbst habe in den letzten 25 Jahren von keinem Bibellehrer mehr gelernt als von ihm. Ich hebe ihn nicht über die anderen. Er ist auch nur ein Mensch, er ist nur ein Werkzeug Gottes. Ja? Die gehören alle uns, die dürfen wir alle, von denen dürfen wir alle lernen. Ich habe von Fruchtenbaum sehr, sehr viel gelernt. So, Gary, musst du noch was sagen oder ist eigentlich alles klar? Unten ist angerichtet, ja, und ihr könnt euch jetzt erfrischen mit Kaffee, Getränken, mal Luft reinlassen. Und um 17 Uhr wollen wir hier pünktlich weitermachen. Mal sehen, ob das klappt.